Herzlich willkommen zum Partnerbank-Podcast. Wirklich reich, wir reden über mehr als nur Geld. Mein Name ist Savanas Enayati und es ist meine Freude, euch in den nächsten 6 Folgen bei hoffentlich interessanten und inspirierenden Gesprächen mit Frauen rund um das Thema wirklich reich, wir reden über mehr als nur Geld mitzunehmen. Ich bin 47 Jahre alt, seit 25 Jahren verheiratet, ja, mit meiner großen Liebe, die ich mit 20 kennengelernt und gleich geheiratet habe, habe 3 Kinder und bin seit knapp 20 Jahren in der Wirtschaft tätig, und zwar in der Bankenbranche. Ich selber bin ja eine begeisterte Podcast-Hörerin und jetzt ist es mit sehr viel Vorfreude, dass ich sozusagen mal auf der anderen Seite bin und Gespräche führen darf. Und es freut mich besonders, dass ich heute eine meiner Lieblingsgesprächspartnerinnen, meine Schwester, die Elham Etahadie, hier zu Besuch habe in unserem Podcast-Studio. Meine Schwester ist seit über 15 Jahren in der Partnerbank als Vorständin tätig, unter anderem auch für das Ressort Private Banking verantwortlich. Sie beschäftigt sich privat und auch beruflich ganz stark damit, wie Menschen veranlagen, mit Geld umgehen, und hat da eine große Leidenschaft für dieses Thema. Und hat sehr viel Know-how sich angesammelt in diesem Bereich, hat auch sehr viel Humor und ist auch sehr praktisch veranlagt, sodass ich denke, dass wir Frauen und alle Frauen verstehen. Also der Podcast ist nicht nur für Frauen, sondern speziell für Frauen, aber auch für alle, die zum Beispiel Enkelinnen haben, Töchter haben oder auch einfach Frauen besser verstehen wollen und ihre Herausforderungen und Möglichkeiten rund ums Geld. Elham, meine erste Frage an dich wäre, also zuerst einmal ein Dankeschön, dass du dich zur Verfügung gestellt hast als erste Gesprächspartnerin.
Ja, gerne, gerne. Ist mir eine Ehre.
Und meine erste Frage an dich wäre, woher kommt deine Leidenschaft für dieses Thema der Vorsorge, dem Umgang mit Geld? Also was hat dich daran so fasziniert, an einer, sage ich mal, für viele vielleicht eher trockene Materie?
Ich bin beruflich eigentlich reingerutscht. Also es war nicht so, dass ich jetzt von klein auf mich mit dem Thema immer befassen wollte oder mich immer befasst habe. Aber als ich dann mich damit auseinandersetzen musste, allein schon beruflich gesehen, habe ich mir dann gedacht, es ist so ein zentrales Thema, was jeden bewegt.
Also du kommst ja aus einer Unternehmerfamilie, das heißt, bist ja schon gewohnt gewesen, dass man auch über wirtschaftliche Themen viel zu Hause spricht, über größere Zusammenhänge, dass man initiativ sein soll und diese Themen, oder?
Das stimmt, aber ich habe dann gesehen, dass es unabhängig davon, welchen Titel dein Beruf hat oder welches Thema dein Beruf hat, am Ende des Tages geht es darum, dass man eine Materie gut versteht und dass man sich überlegt, wie kann ich anderen hilfreich sein damit. Und im Bereich von Finanzen, Investment, gibt es so viel Bedarf und es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn Menschen nur mehr darüber wüssten und da auch gut zusammenarbeiten könnten, da wäre so viel, ist einfach so viel Potenzial da, wo es Menschen so viel besser gehen kann. Und das motiviert mich schon sehr.
Und warum denkst du, dass wir Frauen neben all dem, was wir jetzt am Hut haben, sozusagen, man hat jetzt Zeit investiert in die Ausbildung und hat vielleicht auch eine Arbeit gefunden, die einen sehr erfüllt und Freude bereitet. Und man denkt sich, das geht doch eigentlich so gut dahin. Und ich komme mit meinem Gehalt auch gut aus. Warum soll ich mich jetzt auch noch um meine Vorsorge kümmern? Warum ist das wichtig, dass ich jetzt darüber nachdenke?
Naja, wenn man auch die Person ist, die dann damit lebt. Also ich glaube, das ist einer der Dinge, die einen direkt treffen und einen direkt Auswirkungen haben auf das eigene Schicksal. Ja, weil Vorsorge bedeutet ja, dass wenn ich über meine Lebensbreite und Lebenslänge nachdenke, dass es bestimmt ist, wie ich in Zukunft leben werde. Und darüber habe ich so viel Macht. Es gibt gewisse Dinge, auf die muss man sich einstellen, die kann ich nicht kontrollieren. Aber es gibt gewisse Dinge, die kann ich kontrollieren. Und dieses, dass man in seinem Alter zum Beispiel, dass man da einen gewissen Standard hat, dass man eine gewisse Sorglosigkeit hat, das ist schon direkt davon abhängig, welche Entscheidungen ich treffe. Und das Gute, Und das Spannende ist, dass es nicht nur von einer Entscheidung abhängig ist, sondern es sind wirklich die einzelnen Entscheidungen über die Jahre hinweg, die da einen Unterschied machen. Und das macht das einerseits sehr, ist es eine große Verantwortung, die man dabei hat, aber gleichzeitig ist auch eine große Chance, weil es ist nicht so, dass wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, finanziell oder investmentmäßig, die nicht passt, dass dann alles damit vorbei ist. Da gibt es diesen Begriff, der ist so spannend, das bedeutet Antifragilität. Und das bedeutet, weil man hat ja eine Zeit lang immer sehr viel über Resilienz gesprochen, also diese Fähigkeit, wenn etwas passiert im Leben, ob das jetzt privat ist, aber auch quasi im Investmentbereich, finanziellen Bereich, dass man schafft, wieder zu seiner Mitte zu finden. Und dann ist dieser Begriff gekommen, den jetzt mehr Leute verwenden, und das ist die Antifragilität. Und die bedeutet, dass wenn etwas schief geht, wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, dass es nicht nur darum geht, dass man sagt, okay, ich finde wieder zurück zu meiner Mitte, sondern was habe ich daraus gelernt und gehe stärker daraus hervor? Ja, wie kann ich mich dadurch verbessern? Und das ist etwas, was auch ganz zentral ist, wenn es um Investments geht, aber es braucht da auch Begleitung. Und da kommt wieder quasi meine berufliche Identität eigentlich wieder zu sprechen. Und zwar das, dass ich eigentlich meine Arbeit darin sehe, Menschen darin zu begleiten, diese Art von Entscheidungen zu treffen und dann mit deren Konsequenzen zu leben und immer dazu zu lernen, wie ich das besser machen kann und weiterentwickle.
Und da vielleicht jetzt zu dir, Elham, was erlebst du in deiner Praxis? Es gibt ja Menschen, die von Natur aus, glaube ich, so sparefroh sind und immer was zur Seite legen. Und dann gibt es ja auch die Menschen, die sagen, bei diesen multiplen Krisen in dieser Welt, da ist es da überhaupt noch sinnvoll vorzusorgen? Weiß ich denn, wenn ich heute auf so viel verzichte, dass das dann wirklich später noch mehr geworden ist? Oder ist dann das Leben an mir unter Anführungszeichen vorbeigezogen und ich habe immer gespart und nachher war es irgendwie auch nicht, war die Inflation schon so hoch, dass das jetzt auch nicht mehr so viel ausgemacht hat, ja? Und was würdest du diesen Menschen raten? Also wieso sollte man sich auch in diesem Umfeld, wo man viele multiple Krisen ja auch mitbekommt, Klimaerwärmung, Inflation. Warum soll man trotzdem vorsorgen? Ja, warum ist das sinnvoll? Warum soll man nicht die Zuversicht verlieren?
Ich glaube, das eine ist, dass wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut, dass es ja immer weitergeht. Ja, und wenn es immer weitergeht, bedeutet das ja auch, dass ich dann quasi doch immer wieder mich damit befassen muss, wie ich meine Zukunft haben möchte. Ich glaube, die Frage ist nicht unbedingt, habe ich eine Zukunft, sondern wie wird diese Zukunft aussehen? Und welcher Teil ist etwas, das ich selber steuern kann? Und was ist ein Teil, wo ich mich damit abfinden muss, dass das eine Unbekannte ist? Und die Zukunft besteht aus beiden. Ich glaube, das ist das eine. Ich glaube, das zweite ist das Thema Sparen selber, was man darunter versteht. Weil ich glaube, wir assoziieren manchmal so Dinge damit oder manche von uns, wo wir sagen, aha, sparen, kaputt sparen, nie eine Freude haben. Aber das, ich meine, das ist ein Blick auf Sparen. Ja, das andere ist einfach dieses Bewusstsein, dass man sich überlegt, nur im Alltag, und das heißt nicht, dass man sich dann immer für das eine entscheiden muss, aber dass man sich fragt, ist das, was ich gerade möchte, ist es etwas, was ich brauche oder ist es etwas, was ich einfach haben möchte? Und dieses Bewusstsein, und es geht nicht darum, sich dann immer nur für das zu entscheiden, was man unbedingt braucht, aber alleine in meinem Alltag, wenn ich differenzieren kann und diese Gewohnheit habe zu sagen, hey, ich besorge mir das jetzt, ich habe das jetzt für mich, aber ich weiß, das brauche ich nicht wirklich, sondern ich möchte das einfach haben, dann ist das schon der erste Schritt zum Sparen. Ja, weil die meisten Menschen, die es sich schwer tun zu sparen, glauben bei allen Ausgaben, dass sie es unbedingt brauchen. Und das ist häufig nicht der Fall.
Aber das heißt, was schon mal hilft, ist die Gewohnheit zu haben, wenn ich jetzt, ich sehe was und ich denke mir, brauche ich das oder möchte ich es nur?
Genau. Und das bedeutet nicht, dass man es dann nicht kauft oder nicht besorgt oder da nicht hingeht oder das einfach nicht genießt, sondern einfach nur diese Gewohnheit zu haben, zu differenzieren. Und das wird ganz unterbewusst einem helfen, auch Sparpotenziale dann zu sehen. Und die tun einem dann auch nicht weh, weil ich denke mir dann, ist ja was anderes, wenn ich sage, hey, brauchst du es eigentlich nicht wirklich? Als wenn ich sage, ich hätte so gern, aber ich mach's nicht, weil für meine Zukunft, damit, wenn ich alt bin, dass ich dann nicht in der kalten Wohnung sitze. Ich meine, das ist jetzt ein anderer Motivator. Also wenn ich sage, hey, ich brauche das eigentlich nicht unbedingt oder nicht so oft.
Und wir sehen das ja auch ganz oft, dass das Einkommen an sich nicht entscheidet über die Sparbereitschaft. Also es gibt ganz viele Menschen, würde man gar nicht glauben, die ein sehr hohes Einkommen haben, aber sagen, ich kann kaum was sparen, weil einfach die Lebenserhaltungskosten und das, was man für sich entschieden hat, was man wirklich braucht und nicht nur will, sondern man glaubt, man braucht das, dann wirklich gar nicht so viel Sparpotenzial ist. Dann gibt es wieder andere, wo man sich denkt, also beachtlich, was die sich ansparen. Also ich muss jetzt sagen, jetzt sind wir halt in einer Branche, ich glaube, so wie bei Ärzten eben Menschen sehr viel über ihre Gesundheit sprechen, wird halt in unserer Branche, vertrauen sich halt uns viele Menschen an, ich sage mal auch im Privatbereich und erzählen halt. Und da bin ich dann immer wieder überrascht, wie Menschen, die vielleicht gar nicht so ein hohes Einkommen haben, wie die toll sparen können. Ja, und die haben wirklich alle diese eine Qualität, die du beschrieben hast, dass die, glaube ich, nicht so impulsiv sind, und dass sie dann wirklich immer sagen, brauche ich das oder will ich das nur? Und dann auch sich so auf die Schulter klopfen, wenn sie mal auf was verzichten konnten. Also die haben dann nicht ein komisches Gefühl und sagen, jetzt bin ich die Einzige, die nicht konsumiert hat, sondern die sind dann auch, glaube ich, ganz ein bisschen stolz auf sich, dass sie sagen, jetzt habe ich das geschafft. Ja, jetzt konnte ich da ein bisschen widerstehen. Und was ich auch beobachtet habe, ist, wenn man was Praktisches noch hier einwerfen darf, dass viele physisch könnte man sich das wie bei Kindern mit 3 Behältern vorstellen und als Erwachsener mit Unterkonten, dass man zum Beispiel nachdenkt und sagt, okay, ich habe etwas, das sind so für meine langfristigen Werte. Ich möchte beispielsweise, dass meine Kinder auch eine gute Ausbildung haben können oder mal eine Zahnspange haben können oder dass ich meinen Eltern helfen kann, wenn die mal vielleicht in Not sind und die Pension nicht mehr so viel abwirft, damit sie dann auch noch irgendwie ein würdiges Dasein haben. Und dann könnte man so einen Behälter haben, eben auch so für mittelfristige Dinge und dann vielleicht so einen kleinen Behälter, muss ja nicht jetzt üppig sein, für so kleine Impulse, wo man vielleicht mal eben nicht in der Lage war zu widerstehen, aber dann haben die trotzdem auch so ein bisschen ein Maß und Ziel. Ja, also man kann ja sagen, ich bin der Mensch, der halt auch mal gerne spontan sich etwas gönnt, sage ich mal. Aber wenn das so ein kleiner Behälter oder ein kleines Unterkonto ist, wo man das mit Maß und Ziel betreibt, ja, das finde ich dann, ist das ganz anders, als wenn das so maßlos ist und undiszipliniert und man fühlt sich dann auch ganz viel besser dann dabei.
Ich finde es spannend zu dem, was du vorhin gesagt hast in Bezug auf, dass die Sparquote nicht unbedingt davon abhängig ist, wie viel man verdient. Da sind mir 2 Sachen eingefallen, die ich dir in dem Zusammenhang das eigentlich bestärken. Weil es macht schon einen riesen Unterschied, ob ich ausgestattet werde schon von meiner Familie, einfach von meinen Generationen davor einen anderen Staat habe. Also das ist unbeschreiblich. Also das kann man, also das ist ein Riesenvorsprung, den man hat und das ist unbestreitbar. Gleichzeitig ist doch so, dass der Umgang mit dem Geld, der Umgang mit meinen Entscheidungen langfristig trotzdem mehr darüber entscheidet, ob ich am Ende meiner Tage oder im letzten Drittel meines Lebens eher wohlhabend bin oder eher Probleme habe finanziell gesehen. Und da möchte ich 2 Beispiele geben. Das eine, was ja auch eigentlich allgemein bekannt ist, ist Lottogewinner. Das ist so spannend, dass ein signifikanter Prozentsatz der Lottogewinner, also Millionen, dass die binnen einem Jahr alles wieder ausgegeben haben. Ja, wo man sich denkt, das gibt's ja nicht. Die haben ausgesorgt fürs Leben. Weil du Geld hast, heißt es nicht, dass du es langfristig behältst. Und er hätte eigentlich ein super Leben haben können jetzt die nächsten 20 Jahre, aber hat alles ausgegeben. Wegen den Entscheidungen. Vielleicht auch wegen diesem, brauche ich das, will ich das. Aber auch andere grundsätzliche Kenntnisse, wenn man die hat oder nicht hat, macht einen Unterschied. Und das Zweite, glaube ich, was viel vertragter ist als die Geschichte mit dem Lottogewinn ist, wenn man tatsächlich Geld bekommt. Ja, und nicht nur Geld, sondern manchmal andere Formen von Unterstützungen. Ja, da gibt es ein Buch, das ist super, das heißt The Next Door Millionaire. Und da geht es darum, dass sie beschreiben, dass zum Beispiel diese Dinge auch Kettenreaktionen sind. Zum Beispiel jemand bekommt von seinen Eltern ein Haus. Ja, man, wie oft passiert das, aber nur als Beispiel. Ja, der bekommt ein Haus in einer schönen Gegend. Und dann, aber nur das Haus, sonst nichts. So, und dann geht's ja dann los. Jetzt sind die Leute, beschreibt man da in dem Buch, da wohnen die in einer schönen Nachbarschaft, die anderen rundherum, die ganzen Nachbarn haben so schöne Gärten, da muss man natürlich in seinen Garten investieren. Wie schaut das so aus, wenn ich da dort lebe und ich habe da so einen Wildwuchs und die anderen haben alles schön. Dann sieht man, vor den Häusern stehen schöne Autos. Ja, dann denken sich dann die oft, ah, ich bräuchte ja dann auch ein schönes Auto. Oder die ganze Nachbarschaft, gehen alle Kinder dort in eine Privatschule, das ist ein amerikanisches Buch, ja. Aber, und dann ist es dann so, dass man sein Kind auch zur Privatschule schickt. Und das ist manchmal so, dass wenn ich einen Level in meinem Leben hebe, wie zum Beispiel, wo ich lebe, in welchem Haus ich lebe, kommt eine Kettenreaktion von anderen vermeintlichen Ausgaben, die man glaubt, die man machen muss, weil die ja unter Anführungszeichen dazugehören. Und deswegen ist es auch so wichtig, diese Grundsatzentscheidungen, wo wohne ich, wie wohne ich, hat eine Kettenreaktion von sonstigen Ausgaben oder zumindest Entscheidungen, die auch einen Einfluss haben auf meine finanzielle Zukunft.
Hast du den Eindruck, Elham, zum Beispiel, dass wir ja auch in dieser Welt leben, wo wir alle Zugang haben zu den sozialen Medien? Und da werden einem ja auch ganz viele Dinge suggeriert, also von Menschen, die de facto einen ganzen Lifestyle verkaufen, dass wenn ich das und jenes Produkt habe, wenn ich diesen Mixer benutze, dann starte ich schon mal ganz anders mit meinem Smoothie in den Tag, als wenn ich irgendeinen No-Name-Smoothie-Mixer hätte. Oder wenn ich das und das beispielsweise trage im Sport, da bin ich schon mal ganz anders motiviert. Und diese Dinge helfen natürlich auch, aber es wird immer sozusagen Konsum verbunden mit einem gewissen Lebensgefühl. Und wie können wir zum Beispiel jetzt auch als Frauen in einem Umfeld, wo dir halt suggeriert wird, du musst, weiß ich nicht, tipptopp sein im Sport und im Beruf und in deiner Kindererziehung und in deinen ganzen Beziehungsgeflechten, und dass du dann aber erkennst, ja, aber du kannst ja das auch gut ausfüllen, ohne vielleicht all diese High-End-Produkte zu haben, die uns ja suggeriert werden, damit wir diesen Lifestyle führen können, ja. Also, wenn ich mit, zum Beispiel mit vielen Frauen spreche, die jetzt Kinder haben, dann ist es ja oft unbewusst, fällt einem das ja nicht auf, aber wenn man diese Reels oder diese Stories ansieht, ist ja doch immer irgendwo auch ein Produkt Placement, und man denkt dann, ah, ich brauche das, damit ich eben diesen Lebensstil führen kann. Und ich glaube, diese Dinge machen es halt auch nicht immer einfacher, dass man ein Sparvolumen sich aufbaut. Weil ich glaube, diese Folge geht ja eigentlich primär darum, wie können wir ein Bewusstsein schaffen für uns selbst in einer Welt, wo uns jeden Tag suggeriert wird, wir sind glücklicher, wenn wir konsumieren, wir sind glücklicher, wenn wir was erleben. Aber mit erleben wird jetzt vielleicht nicht gemeint, den nächsten Baum zu umarmen in der Nachbarschaft, sondern dass du irgendwas, wo du ganz viel Dopamin halt ausschüttest, dass du mit Delfinen schwimmst, sag ich mal, im Ozean, ja. Und dass du in diesem Umfeld irgendwie in deiner Mitte bleibst und erkennst, okay, keiner wird mir vielleicht jetzt dort in den sozialen Medien sagen, du, es ist so toll zu sparen und ja, yeah, und heute habe ich auf etwas verzichtet, damit ich morgen die Zahnspange für mein Kind kaufen kann, ja, sondern man sieht dort nur die schönen Zähne. Dann finde ich, wenn dieser Podcast beitragen kann, dass man eine Community schafft an Frauen, die dann sagt, du, ich kann ganz viel Lebensfreude haben, aber ich muss dafür nicht von A bis Z jedes Produkt, was mir da beworben wird, in mein Leben integrieren. Und dann kann ich auch ein kleines Sparvolumen, das immer größer wird, mir aufbauen. Also ich finde, das wäre wichtig in dieser ersten Folge, dass wir Mut machen, dass man glaubt, man hat vielleicht nicht so viel Sparpotenzial. Man hat immer ein gewisses Potenzial. Man muss nur seinen Blick dafür schärfen und es wieder, sage ich einmal, hip und cool assoziieren, dass es auch was Schönes ist, wenn man mal spart oder wenn man auf etwas kurzfristig verzichtet, damit man langfristig was Schönes hat. Und ich glaube, dass jeder das bestätigen kann, dass diese Vorfreude auf etwas auch die schönste Freude sein kann. Und dass man sagt, okay, wir sind eine Community von Frauen, die kein Problem damit haben, dass wir nicht alles sofort haben. Aber wir möchten natürlich im Laufe unseres Lebens ganz viel von unseren Zielen und Visionen erfüllt wissen. Aber wir sind uns bewusst, dass vieles, was uns derzeit suggeriert wird, nicht unbedingt zuträglich ist, dass wir da uns da ein Sparvolumen aufbauen. Und jetzt ist die zweite Frage an dich. Jetzt haben wir sozusagen entweder uns selber schon ein bisschen ein Sparvolumen aufgebaut oder wir haben ein Unterkonto, wo wir jeden Monat was überweisen oder wir haben vielleicht was geerbt. Also das muss man auch sagen, dass in Österreich diese Schere zwischen Wohlstand und weniger Wohlstand immer größer wird, weil ein großer Teil erbt jetzt in dieser Generation. Und das ist auch ein Grund, warum vielleicht jetzt auch die Notwendigkeit, immer Vollzeit zu arbeiten, bei manchen, die an sich zeitlich verfügbar wären, das auch nicht mehr machen. Wenn wir jetzt etwas haben, wir haben uns was angespart oder sparen uns was an, wie sollen wir denn jetzt vorsorgen? Was sollen wir denn machen? Weil die ganzen bisherigen Konzepte, können wir die noch anwenden, so wie wir es von früher gelernt haben? Oder müssen wir jetzt Dinge beachten, die es früher nicht gegeben hat? Und wie sorgst du denn selber zum Beispiel vor? Du hast ja du bist verheiratet, hast einen 4-jährigen Sohn. Wie machst du das?
Es ist so, wie du sagst, manche Dinge ändern sich und manche Dinge bleiben gleich. Und das gilt auch quasi für die eigene Investition, auch für mich selbst, aber auch das, was ich jetzt anderen empfehlen würde. Ich glaube, das eine ist diese Kenntnis und das Bewusstsein, was Langfristigkeit ausmacht. Weil jetzt ist ja so quasi überall, wo man hingeht und was investieren möchte, sagen, wir müssen jetzt langfristig ankreuzen. Ja, und da denkt man, okay, langfristig. Aber diese Langfristigkeit ist viel spannender und bedeutungsvoller, als was man glaubt. Ja, weil wenn ich mein Geld zur Seite lege für 1, 2, 3 Jahre, ja, bewegt sich das kaum. Aber wenn ich quasi mein Geld für 20 Jahre anlege oder 30 Jahre anlege, dann hat es eine enorme Steigerung. Und warum ist das? Und das ist der Zinseszinseffekt im Wesentlichen.
Also wir wissen, es ist wichtig, es langfristig zu sehen. Das ist für mich auch wie wenn man einen Baum pflanzt. Also vielleicht können wir auch diese Analogie bringen. Deswegen haben wir uns ja auch bei unserem Podcast-Cover für diesen Baum entschieden. Das Wohlstand ist wie einen Baum anpflanzen. Also es fängt mit einem Samen an und dann braucht er einen nährbaren Boden und dann entwickelt er sich und treibt dann aus und trägt Früchte. So, und deswegen kann man auch beobachten, dass Menschen, die zum Beispiel, wo die Vorfahren schon begonnen haben, diesen Baum anzupflanzen, des Wohlstands, dass die natürlich, wie du es vorher auch gesagt hast, schon mit einem gewissen Startvorteil ins Leben kommen, weil du natürlich dann nicht nur diesen Samen jetzt siehst, sondern du kannst dann vielleicht schon diesen kleinen Obstbaum hast du schon, der schon Früchte abgibt und du kannst dann noch mehr sozusagen den immer unterstützen, dass er weiter gedeihen kann. Jetzt ist ja das Thema, wir haben jetzt ein gewisses Geld und wir können das veranlagen. Und früher war es doch so, dass wir als Kind gelernt haben, okay, wir hatten Sparschwein. Ich kann mich erinnern, du warst doch immer so einer mit einem großen Sparschwein. So, dann bist man auf die Bank und hat Zinsen bekommen. Und es war immer einfach, langfristig zu denken, weil man war ganz sicher, ich spare mein Geld. Und dann wird das mehr durch diese Zinsen. So, und jetzt beschreibst du, es gibt diesen Zinseszinseffekt. Das heißt, das Geld, was ich dort liegen habe, ist verzinst. Und dann kommt immer wieder Geld dazu. Und das ist ja dann schon das verzinste Geld auch. Und also dann hat man diesen Zinseszinseffekt. Und jetzt auf einmal ist dieser Narrativ, diese Geschichte, hat so einen Haken bekommen. Weil man bekommt einfach gefühlt nicht mehr so viel Zinsen. So, und dann kriegt man ja auch noch durch die Tageszeitungen und durch den größeren Zusammenhang mit, jetzt nicht nur, dass ich nicht mehr Zinsen bekomme auf meinem Sparschwein, jetzt ist es auch noch so, dass jetzt ich nach 20, also wenn man jetzt 20 Jahre zurückblickt und ich habe mir das mühsam angespart und habe das auf meinem Sparkonto mit wenig Zinsen, dann kann ich mir ja auch nur mehr die Hälfte von dem leisten von früher. Jetzt sagen natürlich viele, dann gebe ich es gleich aus. Also ich kenne jetzt nicht wenige, die mir dann sagen, du Savi, ganz ehrlich, ich gebe es jetzt gleich aus. Weil dann weiß ich jetzt schon, dass es in 20 Jahren weniger ist, weil ich kenne mich auch nicht aus. Wo soll ich es denn investieren? Ich kenne halt nur Sparkonto oder andere Formen, wo ich halt einem Staat Geld verleihe und eine Staatsanleihe. Ich kenne mich nicht aus. Und jetzt wissen wir aber alle, wenn wir uns näher mit diesem Thema beschäftigen, dass ja ganz, ganz viele Wohlhabende schon in den Kapitalmarkt investieren. Wieso ist es so, dass manche Leute in den Kapitalmarkt investieren, wo man das Gefühl hat, also das geht ja richtig auf, also dieser Baum trägt Früchte, so. Und dann gibt's andere, die haben sich auch versucht am Kapitalmarkt und das war eine Katastrophe. So, und was machen manche Menschen anders vielleicht? Oder was soll man denn für Prinzipien berücksichtigen, dass wenn ich jetzt eine Alternative suche zum Sparbuch, und ich glaube, wir können beide festhalten, dass wir das ganz wichtig finden, dass man mehrere Monatsgehälter wirklich auch immer verfügbar hat auf dem Sparkonto für Waschmaschine, Autoreifen, also für die Dinge, wo man sagt, man braucht immer was verfügbar, weil man bei der Börse wissen muss. Also Timing spielt halt schon eine Rolle. Ja, wenn ich dann genau zum für mich ungünstigsten Zeitpunkt die Waschmaschine kaputt ist und ich dann meine Wertpapiere verkaufen soll, ist das jetzt vielleicht auch nicht das Feinste. Ja, so. Meine Frage an dich. Welche Prinzipien soll ich als Mensch oder jetzt vielleicht für uns, weil uns mehr Frauen zuhören, als Frau beachten, wenn ich jetzt liebäugle, etwas, wohin zu investieren, mein Geld in etwas, was mehr Potenzial hat, als von der Inflation gefressen zu werden?
Ich meine, das eine ist, dass viele Menschen nicht investieren, weil sie sich als sicherheitsbewusst sehen, weil ihnen Sicherheit sehr wichtig ist. Und ich glaube, der Unterschied ist, es gibt auch sehr viele Menschen, die sehr sicherheitsbewusst sind und sehr wohl dann in den Kapitalmarkt, in Immobilien, in Edelmetalle etc. investieren. Und das ist, weil ihr Verständnis von was Sicherheit bedeutet, vielschichtiger ist. Mhm. Ja? Weil ich kann, oft sagt man, Sicherheit bedeutet, ich möchte nichts verlieren. Und Sicherheit bedeutet, ich möchte nicht, dass mein Wert schwankt. Und dann sagt man, wenn ich das jetzt auf ein Konto lege, einfach auf ein Sparbuch lege, dann habe ich genau diese zwei Dinge erreicht. Ja, ich kann nicht an Wert verlieren und mein Wert schwankt nicht. So. Was sich das aber genauer anschaut, ist es so, und ich glaube, da haben wir jetzt mehr Bewusstsein bekommen, auch vor allem in den letzten Jahren, ist ja so, dass das so nicht richtig ist zu einem gewissen Grad. Ja, weil wenn ich Geld am Sparkonto habe, da steht dann immer, sagen wir, 10.000 Euro drauf, Jahr für Jahr, wissen wir mittlerweile, dass ja die Inflation so ist, dass zwar der Betrag der gleiche bleibt, die 10.000 Euro, aber das, was ich damit kaufen kann, immer weniger wird. Ja, weil wenn ich jetzt quasi in 5 Jahren, wir haben in den letzten 5 Jahren fast 20% Inflation gehabt. Das heißt, ich habe zwar 10.000 Euro auf meinem Konto, aber in Wirklichkeit sind es nur mal 8.000 Euro. Ich habe 20% verloren, obwohl dieser Betrag auf meinem Konto steht. Das heißt, wenn ich aus dem Grund nicht zusätzlich investiere, weil ich sage, ich möchte keinen Wertverlust, das Risiko auf den Wertverlust möchte ich nicht haben, da habe ich einen Denkfehler drinnen, weil ich habe ja selbst, wenn ich es einfach nur so liegen lasse, im Sicherheitsbewusstsein, habe ich schon 20% fixen Verlust. Und der nicht einmal eine Schwankung ist, sondern das ist einfach dann weg.
Aber das heißt, man müsste eigentlich all jenen, die sagen, aber ich bin einfach vom Typ so, ich möchte keineswegs irgendetwas haben, wo auf meinem Konto weniger erscheint, auch wenn ich weiß, der Wert ist weniger, dass man dann sagt, aber da muss man eigentlich seine Sparquote schon deutlich erhöhen. Weil wenn man weiß, okay, ich werde niemals in Sachwerte investieren, sage ich mal, dann muss man dann schon bei seinen Geldwerten eigentlich schauen, dass man dann da mehr macht. Also das heißt, also Punkt 1, was wir mitgeben können an dieser Stelle ist, dass es toll ist, ein Sparkonto zu haben, dass es wichtig ist, ein Sparkonto zu haben, aber ein Bewusstsein zu haben, nur weil da 10.000 Euro stehen, heißt das nicht, dass ich mir in 5 Jahren genauso viel leisten kann mit diesen 10.000 Euro wie heute.
Beziehungsweise in 20 Jahren kann ich mir wirklich nur mal einen Bruchteil leisten. Das heißt, wenn es um das Verlustrisiko geht, nämlich in meiner Kaufkraft, habe ich das mit einer hohen Sicherheit, wenn ich das einfach nur am Konto habe. Und das ist die erste Erkenntnis. Oh, es ist ja dann die Frage, dass er so oder so bin ich in einer Risikosituation. Wie mindere ich jetzt mein Risiko? Ja, beziehungsweise wie kann ich jetzt schaffen, dass trotzdem, dass ich meine Reserven, die ich habe, ihren Wert erhalten und idealerweise sogar ein bisschen mehr werden. Und das bedeutet, ich muss zumindest einen Teil von den Reserven, die ich habe, in Werten drin haben, die über die Zeit zumindest diese Inflation ausgleichen. Und das ist dann allbekannt, welche das sind. Aber da muss ich mir wieder deren Beschaffenheit zu tun. Das ist ja das andere Thema.
Aber das können wir uns ja ein bisschen ansehen. Vielleicht muss man an dieser Stelle sagen, dass wir in diesem Podcast eben keine Empfehlungen abgeben können. Weil jeder Mensch hat eine andere Realität. Jeder Mensch, das ist ja auch beschrieben, hat ein anderes Sicherheitsempfinden, hat eine andere Risikoappetit, nennen wir das in unserer Branche. Und deswegen versuchen wir jetzt möglichst allgemein Prinzipien zu teilen, aber von denen man vielleicht für sich selber was ableiten kann oder eben nachher mit jemand anderem drüber reflektieren kann und besprechen kann.
In dem Sinne, wenn jetzt jemand sagt, und das ist völlig legitim und deswegen soll man ja immer diese Risikoeinschätzung und Risikoappetit, wie man das nennt, ist höchst individuell und das kann keiner einem vorgeben.
Ja.
Und dazu brauche ich auch keine besonderen Fachkenntnisse, sondern ich muss mich selber kennen. Und da ist es so, es gibt Menschen, die sagen, ich habe schon verstanden, was ihr sagt. Es gibt die Inflation, das frisst mir den Wert weg, aber ich schaffe das einfach nicht, auf ein Konto zu schauen oder auf ein Depot zu schauen, wo einmal 10.000 steht, einmal 8.000 steht, einmal 13.000 steht. Ich brauche dieses Sicherheit der Zahlen auf mein Konto, dann kann man wirklich nur empfehlen und sagen, dann mach nichts anderes.
Ja.
Weil du brauchst auch, du musst ja glücklich sein und ein gut schlafen können am Abend. Und wenn dir das einfach mental wirklich heavy ist, dann ist besser, man macht es nicht und findet andere Wege, mehr Einkommen und andere Dinge, und dass man das kompensiert. Also deswegen, so wie du sagst, diese Dinge, die wir jetzt besprechen, ist nicht so ein Freifahrtschein oder ein Schein, wo man sagt, jeder muss es so machen und das ist der Weg, weil das stimmt einfach nicht.
Aber weißt du, was ich jetzt schon mehr nachdenke ist? Ich finde es interessant, dass zum Beispiel unsere Großelterngeneration, dass die, weil bei all der Entwicklung, die wir durchgemacht haben, so als Menschheit, sage ich, ja, war es doch zu unserer Großelterngeneration, war es eigentlich durchaus üblich, dass man Geldwerte hatte, aber dass man auch Sachwerte hatte. Also zum Beispiel, wer von uns hat zum Beispiel nicht irgendwann mal von seiner Großmutter vielleicht so eine kleine Goldmünze bekommen, ja? Und da gibt es ja ganz viele Beispiele, die man nachlesen kann, wo man sagt, naja, wenn jemand zum Beispiel eine Unze Gold bekommen hat, dass das jetzt wenn man jetzt zurückblickt, sicher eine sehr sinnvolle Entscheidung der Großmutter war, was zum Beispiel den Wertverlust betrifft, ja, dass das trotzdem ein kleiner Wertspeicher ist, der natürlich auch Schwankungen unterliegt, weil wir wissen alle, dass Gold in US-Dollar ist, das heißt, man hat ein Währungsrisiko mit Euro, aber ich finde es so spannend, dass eigentlich so unsere Großelterngeneration haben schon manche Prinzipien eigentlich schon ganz gut erkannt gehabt, obwohl es vielleicht weniger Informationen gab als jetzt bei uns in diesem Internetzeitalter.
Ja, weil sie aber am eigenen Leib was verspürt haben. Weil wir sind in einer ganz besonderen Situation, wenn man jetzt die letzten 5 Jahre oder seit Corona weglässt.
Ja.
Sind wir eine Generation, die 20 Jahre lang keine nennenswerte Inflation gespürt hat. Weil diese schleichende Inflation, dass jedes Jahr halt 1-2% wegkommt, ist ja auch eigentlich ein Wahnsinn langfristig gesehen. Ist ja trotzdem nach 20 Jahren oder länger, ist die Hälfte deines Geldwertes weg. Aber das spürt man ja nicht so. Aber ich glaube, Generationen davor, die haben so richtig Inflation gespürt. Diese, so wie jetzt ein bisschen mehr, deswegen reden wir auch mehr jetzt drüber, wo du binnen weniger Jahre auf 20%, 30%, 40% deines Wertes weg ist, ging gar nicht anders, als dass die dann in Gold investieren in der Regel. Oder wissen sie, müssen, wenn sie überhaupt mehr haben, aber die meisten haben ja gar nicht mehr, dass jetzt in Immobilien gehen. Aber alleine das mit dem Gold, einfach dieser Sachwert, ist deswegen gelernt, weil sie es erlebt haben. Und wir haben jetzt die Kombination in unserer Generation gehabt, dass keine nennenswerte Inflation war, so dass es einem richtig spürbar ist.
Ja.
Und B, was auch noch mal dazu kommt, ist, dass wir schon auch quasi, dass unser Sozialstaat, der nimmt jetzt wieder ab, die Möglichkeiten, die er hat, aber im Vergleich zur Vorgeneration hat so viel abgefedert, dass man auch ein gewisses Grundvertrauen gehabt hat, dass es schon gut geht.
Ja.
Und wir haben von unseren Großeltern gesehen, ohne jetzt in die Details zu schauen, hey, zum Schluss ist ja auch alles gut gewesen.
Ja.
Ja, und man sieht ja nicht so genau, welche Schritte sie alle gemacht haben, dass es gut war, dass sie in Sachwerte teilweise investiert haben, dass sie eine gewisse Sparquote gehabt haben, war ja eigentlich dazu da, dass sie dann eigentlich ein gutes Leben führen können und sogar was weitergeben können. Und ich glaube, das ist dann auch quasi nicht fair gegenüber dieser Generation zu sagen, hey, warum seid ihr so? Weil es ist auch eine besondere Konstellation, in der wir waren, dass sich aber jetzt ein bisschen dreht. Und deswegen reden wir wahrscheinlich auch viel mehr drüber.
Damit sind wir am Ende von Teil 1 unseres Gesprächs angekommen. Wir haben darüber gesprochen, warum Vorsorge nicht nur ein Finanzthema ist, sondern ein Stück Selbstbestimmung und warum es sich lohnt, früh Bewusstsein dafür zu entwickeln, für Sparpotenziale, für langfristiges Denken und für Entscheidungen, die uns später Freiheit geben. Ein Podcast zum Innehalten, Zuhören und bewussten Nachdenken über Geld, Wohlstand und das, was im Leben wirklich trägt. Ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Folge.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.
Mit freundlicher Unterstützung der Partnerbank. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die dargebotenen Inhalte die persönliche Marktmeinung der Redaktion bzw. der Gäste zum Zeitpunkt der Aufnahme widerspiegeln. Und diese können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Bank übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Die besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen und unverbindlichen Information. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von physischem Gold und Finanzprodukten dar. Jede Investition birgt Risiken bis hin zum Totalverlust. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Performance. Wir übernehmen daher keine Haftung für Entscheidungen, die Sie basierend auf diesem Podcast treffen. Dieser Podcast kann eine individuelle, auf die persönlichen Verhältnisse des Hörers zugeschnittene Beratung durch einen qualifizierten Vermögensberater nicht ersetzen.